Wir haben vor einiger Zeit ein Video gebracht über die 5 Schlüssel zum richtigen Verständnis der alttestamentlichen Propheten. Das heißt, durch das, was im Neuen Testament über alle Propheten des Alten Testaments vorgestellt wird. Wir haben das gezeigt an dem Beispiel von Obadja. Jetzt habt ihr gebeten, dass wir das mal auch an anderen Propheten zeigen. Und ich nehme heute mal den Propheten Haggai. Das ist ja auch wie Obadja ein relativ kurzer Prophet, an dem ich diese, ich nenne das mal 5 Schlüssel, versuche vorzustellen. Der erste ist ja Matthäus 11, Vers 13, das gezeigt wird in Matthäus 11, Vers 13, alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis auf Johannes. Das zeigt, dass die alttestamentlichen Propheten alttestamentlichen Charakter trugen. Und das findet ihr bei dem Propheten Haggai. Haggai ist ja ein Nachexilprophet, der davon spricht, dass das Volk, nachdem Gott die 2 Stämme wieder zurück nach Jerusalem gebracht hat, dass sie sehr schnell wieder träge geworden sind, sich mehr um ihre eigenen Häuser gekümmert haben als um den Tempel und wo Gott sie ermahnt und ermuntert, eben wieder tätig zu werden, weil sie zudem auch nicht mehr bewusst das Bewusstsein hatten, was Unreinheit in dem Volk Gottes bedeutet. Und dass diese Propheten alttestamentlicher Art sind, kann man zum Beispiel sehen, auch Haggai an Kapitel 2, Vers 3, wo Haggai sagt, wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Da geht es um die Herrlichkeit des Hauses. Und es ist völlig klar, er meint nicht irgendwie ein geistliches Haus heute, die Versammlung Gottes, die das Haus Gottes ist, geistlicherweise. Er meint auch nicht unsere Häuser heute, sondern er meint das damalige Haus Gottes, den Tempel und nichts anderes. Ja, sie sollten das vergleichen, wie das damals gewesen ist. Natürlich hat das auch eine geistliche Bedeutung für uns. Aber hier wird deutlich, Haggai spricht über den Tempel und über nichts anderes. Und das können wir nicht einfach so 1:1 auf die heutige Zeit übertragen. Oder wenn ihr in Kapitel 2 in Vers 12 lest, siehe, wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird es heilig werden. Da geht es um diese Frage von Reinheit und Heiligkeit. Und damit ist buchstäblich Brot gemeint. Ja, da geht es darum, dass man damals durch die Berührung von materiellen Dingen verunreinigt wurde oder eben nicht. Und das ist eben heute nicht. Ja, wenn ich diesen Tisch berühre oder wenn ich Brot berühre, da wird nichts heilig oder unheilig, sondern das ist eine Belehrung, die Gott bei äußeren Berührungen, zum Beispiel von Toten im Alten Testament gegeben hat, wo sie verunreinigt waren. Und das ist alttestamentlich, das gilt heute nicht. Wir müssen also auch bei dem Propheten Haggai genau immer prüfen, wie bei jedem anderen alttestamentlichen Propheten, wo geht es um einen Teil, eine Wahrheit, um einen Aspekt, der wirklich alttestamentlichen Charakter trägt und den wir nicht einfach so für uns übertragen können. Dann finden wir zweitens, dass der Jesus, das liest man in Lukas 24, Vers 27, davon mitteilt, dass in jedem alttestamentlichen Buch, auch in den Propheten, sie Zeugen von ihm selbst. Er hat erklärt den Emmaus-Jüngern, was ihn selbst betraf, auch in dem Propheten Haggai. Und ich denke jetzt mal an einen Vers wie Kapitel 1, Vers 13. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, Kraft der Botschaft des Herrn, zum Volk und sagte, ich bin mit euch, spricht der Herr. Das sagt er später auch nochmal in Kapitel 2, Vers 4. Und nun sei stark, Zerubabel und so weiter, sei stark, denn ich bin mit euch. Ich bin mit euch. Und ich habe keinen Zweifel, dass Gott, als er das gesagt hat, an den Herrn Jesus gedacht hat. Er ist derjenige, der mit dem Volk sein würde, der sich zu seinem Volk bekennen würde. Wo immer Gott sich offenbart, ist das in dem Herrn Jesus. Und wir finden im Neuen Testament in Matthäus 28 eine schöne Bezugnahme eigentlich darauf, wenn der Herr Jesus zu seinen Jüngern sagt, in Matthäus 28, Vers 20, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters, mit ihnen und mit dem Volk. Er ist bei ihnen, er würde bei ihnen bleiben. Wir können auch an Kapitel 2 denken, wo Zerubabel mit einem Siegelring verglichen wird. Da heißt es in Haggai 2 in Vers 23, an jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, werde ich dich nehmen, Zerubabel, Sohn Shealtiels, mein Knecht, spricht der Herr, und werde dich wie einen Siegelring machen, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Heerscharen. Das heißt, Zerubbabel ist in Gottes Augen wie ein Siegelring gewesen. Der Siegelring, der von der Autorität spricht. Und der Jesus besitzt diese Autorität. Er ist der Regent. Nach 1. Korinther 15, Vers 24 und 25 sehen wir, dass der Herr Jesus regieren wird. Er wird diese Herrschaft, diesen Siegelring Gottes tragen und er wird regieren, so wie das auch in dem Hebräerbrief vorgestellt wird, dass es in dem tausendjährigen Reich diese Regierung des Herrn Jesus geben wird. Wenn Gott aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Und in Bezug auf die Engel zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme, in Bezug auf den Sohn aber, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Er ist der Regent, er wird regieren, er hat diesen Siegelring Gottes und dazu ist sozusagen der Herr Jesus gemacht worden und davon ist Zerubbabel nur ein schwaches Abbild. Dann finden wir, dass in Apostelgeschichte 3 der Apostel Petrus davon spricht, dass in allen Propheten auch von den Leiden des Herrn Jesus gesprochen wird. Und das ist natürlich so ganz einfach bei vielen alttestamentlichen Propheten nicht das herauszufinden. Aber ich meine, wenn wir in Haggai 1, Vers 4 lesen, wo es heißt, ist es für euch selbst Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus wüst liegt? Und dann heißt es später in Vers 9, ihr habt nach vielem ausgeschaut und sieh, es wurde wenig und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Heerscharen, wegen meines Hauses, das wüst liegt, ihr lauft jeder für sein eigenes Haus. Das heißt, sie verwarfen, die Juden damals verwarfen den Tempel Gottes. Sie würden ihn später sogar abbrechen, sagt der Herr Jesus, den Tempel Gottes. Heißt es so nicht in Johannes 2, wo der Herr Jesus den Juden sagt, in Vers 19, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Ja, sie waren solche, die den Tempel abgebrochen haben. Und sie haben nicht nur das Haus Gottes verworfen, das war zur Zeit von Haggai so, sondern sie haben den, der der Tempel Gottes ist, der sich selbst den Tempel Gottes nennt, denn der Herr Jesus spricht hier von sich, den haben sie verworfen, den haben sie abgebrochen. Das heißt, in anderen Worten, das ist eine symbolische Sprache, den haben sie umgebracht, den haben sie getötet. Wir können vielleicht auch an die Leiden des Herrn Jesus denken, wenn wir Haggai 2, Vers 23 lesen. An jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, werde ich dich nehmen, Zerubbabel, Sohn Shealtiels, mein Knecht, spricht der Herr. Meinen Knecht. Wer ist denn der Knecht Gottes? Markus 10, Vers 45, das ist derjenige, der gekommen war, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Der Jesus ist dieser Knecht. Und der Knecht Gottes, der ist gekommen, um zu leiden, um zu sterben hier auf dieser Erde. Dann meine ich, dass es interessant ist, dass in Haggai 1, Vers 11 von einer Dürre die Rede ist. Da heißt es, und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn, über den Most und über das Öl und so weiter. Und diese Dürre in Haggai 1, Vers 11 wird in der Septuaginta übersetzt mit Schwert. Das heißt, Gott hat das Schwert gerufen über das Land, über Israel. Wer ist denn der wahre Israel? Wer ist denn der, der in Wirklichkeit den Platz des Volkes Israel eingenommen hat? Es ist interessant, dass dasselbe Wort in Richter 6 vorkommt, wo Gideon dieses Wunder von Gott haben möchte im Blick auf den Vlies und den Boden. Und da wird genau dieses Wort in Richter 6 in Vers 37 benutzt, wenn es heißt, Richter 6, Vers 37, sieh, ich lege ein Wollvlies auf die Tenne, wenn der Tau auf den Vlies allein sein wird und auf dem ganzen Boden Trockenheit, so werde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand retten wirst. Dann Vers 39, möge doch Trockenheit sein auf dem Vlies allein. Trockenheit, das ist das gleiche Wort wie Dürre hier bei uns. Und das Vlies ist ein Vorbild auf den Herrn Jesus. Damit es Segen geben konnte für den Boden, sei es für die Nation oder für das Volk Israel, musste einer das Schwert Gottes ertragen, musste einer diese Dürre, musste einer diese Trockenheit ertragen, das ist der Jesus, der damals eben leiden musste, der diese Leiden am Kreuz auf sich nehmen musste, damit es Segen für sein Volk und Segen auch für uns geben kann. Dann haben wir viertens gesehen, ein vierter Schlüssel ist, dass alle Propheten nach Apostelgeschichte 3, Vers 19 bis 21 die Wiederherstellung des Volkes Israel, des Volkes der Juden verkünden. Und auch das finden wir hier in Haggai 2, Vers 7. Und ich werde alle Nationen erschüttern und das Ersehnte aller Nationen wird kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Heerscharen. Er wird das Volk wiederherstellen, er wird dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen und dann wird das ganze Volk wiederhergestellt sein. Das haben sie ja nur in einer Teilerfüllung bei dem Tempel des Herodes gehabt. Das war natürlich ein Haus, was größer, herrlicher war. Aber das ist nicht zu vergleichen mit der Herrlichkeit, die Gott hier meint. Denn er spricht ja hier davon, dass das Ersehnte aller Nationen kommen wird. Das ist erst im tausendjährigen Reich, dass das, was alle Nationen ersehnen, nämlich Frieden und Ruhe und wahre Gerechtigkeit, das kommt eben erst im tausendjährigen Reich. Und dann wird Gott dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen. Da wird dieses Volk wieder die Herrlichkeit Gottes erleben und wird ganz wiederhergestellt sein, einen Tempel haben, in der die Herrlichkeit Gottes wohnt und Christus auf der Erde regieren wird. Insofern das, was wir vorhin schon gesehen haben mit dem Siegelring, das wird dann sein. Da wird der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit für sein Volk da sein und wird ihnen jeden Segen bewirken. Und dann finden wir in Apostelgeschichte 10, dass Petrus Cornelius gegenüber sagt, dass Rettung für alle da sein wird, die glauben. Und dass das in allen Propheten auch vorgestellt wird. Und ich meine, das ist genau diese Verse 7 bis 9, Kapitel 2, die ich gerade schon gelesen habe, wo eben das Ersehnte aller Nationen kommen wird und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Mein ist das Silber, mein das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen. Das Ersehnte ist nicht nur der Ersehnte, der zu seinem Volk kommt, sondern das Ersehnte ist der Segen, den es geben wird für alle Nationen durch Christus. Das heißt, ausgehend von Jerusalem wird dieser Segen für alle Nationen kommen. Das wird in Zacharja 14, Vers 16 bis 19 auch nochmal bestätigt, dass die Völker nämlich nach Jerusalem kommen müssen. Und deshalb gibt es Segen bei und mit diesem Haus, und zwar nicht nur für Israel, sondern für alle kommen, die zu diesem Haus kommen werden. Und das werden die Nationen sein. Deshalb ist es so schön, ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen und die Herrlichkeit dieses Hauses wird eben größer sein und an diesem Ort werde ich Frieden geben. Er sagt nicht für Israel, nur für die Juden werde ich Frieden geben, sondern an diesem Ort. Wer immer zu diesem Ort kommen wird, der das Ersehnte erleben möchte, der das Ersehnte bringt, Christus, hier erleben möchte, der vor ihm niederfallen möchte, der wird diesen Segen bekommen. Rettung für alle, die glauben. Wunderbare Vorhersage, die wir hier durch Haggai finden. Diese fünf Schlüssel. Und ich darf nochmal erinnern, dass diese Schlüssel durch einen Ring, 2. Petrus 1, zusammengehalten werden. Dieser Ring, der erstens zeigt, all dieser Segen ist verbunden mit einer Person. Ohne Christus kannst du diese ganze alttestamentliche Prophetie, vergessen. Nur in Christus und nur durch Christus wird es diesen Segen geben und wird es diese Freude dann auch geben. Und zweitens, kein prophetischer Text ist von eigener Auslegung. Mit anderen Worten, jetzt haben wir Haggai nur ein paar Aspekte uns angeschaut. Und das ist großartig, was der Tempel in dem tausendjährigen Reich sein wird und dass es Herrlichkeit sein wird. Aber du brauchst diese anderen Mosaiksteine der Prophetie des Alten Testamentes und Neuen Testamentes, um das ganze Bild zu haben. Also Haggai ist schön, wunderbar, nur 2 Kapitel, aber großartig, was an Weissagung im Blick auf Christus zeugt. Dann haben wir Obadja. Und jetzt nimm alle anderen Propheten zusammen und dann hast du ein wunderbares Gemälde. Aber jetzt hast du 2 Mosaiksteine und jetzt mach einfach weiter. Schau dir die Prophetien an, schau dir die Weissagung an, schau dir die Propheten an und suche Christus darin, in diesen 5 verschiedenen Aspekten, die ich vorgestellt habe, natürlich auch dieses alttestamentliche Teil. Und da wirst du Segen haben, da wirst du Freude haben und da wird der Christus groß werden. Und das ist doch das, was er wünscht und was wir für unsere Herzen wünschen.